Aber als wir den Vertrag bekommen haben, stellten wir fest, es gab ein Problem, und zwar mit dem Makler und ein Missverständnis mit dem Vermieter wegen einer Vorgeschichte. Und wir kamen zu einem Punkt, wo der Vermieter sagte, wir machen das nicht mit dem Makler, weil ich nicht einverstanden bin, und wir werden dann einfach das wie einen offenen Vertrag lassen. Also irgendwie das geht das nicht. Man kann nicht ein Verhältnis haben, ein Mietverhältnis haben, ohne den Vertrag zu unterschreiben. Und dann haben wir letztendlich, hat er das auch unterschrieben und das war's. Also man weiß, also wir leben, Gott sei Dank, in einer Gesellschaft, wo es mit auf der Vertragsbasis läuft. Okay? Es geht nicht anders. Sonst hast du immer die Ungewissheit, in mal einem Monat zum nächsten wirst du rausgeschmissen oder was auch immer. Verträge sind sehr wichtig. Und wenn man einen Mietvertrag bekommt, soll man es durchschauen. Was steht drin? Was sind hier die Verheißungen, die mir zustehen, damit ich Sicherheit habe mit dem Miete oder in der Arbeit, genau. Gut, Gott hat auch viele Verheißungen in seinem Wort gegeben und er hätte das nicht machen müssen. Er hätte sagen, hey, ich habe es alles im Griff, du musst mir vertrauen, lass es einfach, sondern, aber er hat es nicht gemacht. Er hat uns klare, definierte Verheißungen, Punkte gegeben, damit wir verstehen können, wie wir leben, wie das Verhältnis ist, was mein Leben jetzt sein sollte und wie es weitergehen sollte, auch wie ich in der Vergangenheit mit meiner Vergangenheit umgehe. Und anders als ein Vertrag ist nur ein Teil der Geschichte, ist es, Gottes Wort ist kein Vertrag an sich, aber es ist auch ein Liebesbrief. Das heißt, es ist mehr als nur ein Vertrag von einem Vermieter, zu sagen, okay, jetzt lebt einfach, wie ihr wollt, sondern es ist ein Vertrag, ein Ehevertrag, eine Eheschließung, den wir mit Gott bekommen haben, gemacht haben, als wir an Jesus geglaubt haben. Okay? Ehebeziehung ist ein gutes Wort dafür, weil das ist wirklich, wir sind mit ihm verbunden, diesem eine Einfleischbeziehung in eine Ehe. Wir sind mit Jesus Christus mitgekreuzigt. Wir sind eins mit ihm. Bis in die Ewigkeit. Das heißt, es ist die Wahrheit, aber wissen wir, was das bedeutet? Was für Verheißungen Gott gegeben hat und leben wir entsprechend? Ein anderes Beispiel hier für Verheißungen. Wir kommen jetzt langsam die kalten Zeiten. Und einige von euch haben einen Holzofen zu Hause. Gell? Und dann wird dann Holz rein gebracht, um den Ofen zu heizen, damit das Haus warm wird. Okay? Jemand hat gesagt, das Beispiel ist so wie dein Herz ist wie ein Holzofen. Und du hast, unsere Herzen können wirklich kalt gegenüber dem Herrn sein. Aber die Verheißungen Gottes sind wie Holz, die wir rein tun, dass es warm wird, dass wir wissen, was habe ich in Gott. Das heißt, diese Verheißungen, wir nehmen Stücke Holz, tun es rein, diese Verheißungen. Und es ist nicht nur etwas zu wissen, ach so, so ist es, sondern dass wir wirklich das im Herzen in unser Heizofen, in unserem Herzen haben. Und dann, wenn die kalten Monate kommen, wenn es schwer wird, wenn du krank sein wirst, wenn Freunde dich verlassen und dich im Stich lassen, wenn das Geld nicht reicht, wenn das Auto nicht richtig funktioniert und komische Geräusche macht, wenn es Krieg oder Kriegsgeschreie kommen, hat man Gottes Verheißungen im Herzen und hat man die Wärme, dass man für den Herrn treu, zu dem Herrn treu bleibt und für ihn lebt. Diese Verheißungen wollen wir dann festhalten und nicht nur, okay, wir haben das gemacht, abgehakt, nächsten Sonntag, sondern lass diese Verheißungen sich versammeln, dass sie ja heiß werden, schüren, okay? Und dass wir wirklich für den Herrn brennen, weil die Verheißungen wirklich stimmen. Dass wir nicht kalt werden in unserer Beziehung zu dem Herrn und unserer Beziehung zueinander. Wir haben schon zwei Verheißungen schon betrachtet und ich kann euch sagen, wenn du das die Predigt verpasst hast, dann das kannst du nachhören. Und diese Verheißungen, teilweise bauen sie aufeinander auf, teilweise sind sie nur verschiedenen, aber jede von diesen sind wichtig und haben verschiedene Perspektive in unserer Beziehung mit dem Herrn. Die erste Verheißung: Ich vergebe dir alle deine Sünden. Auf dem Psalm 103 basiert, wie weit der Osten ist vom Westen, muss ich das richtig sagen hier, sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. So ist es, alle unsere Sünden sind vergeben, wenn wir Jesus kennen als unserem Herrn und Heiland. Ist es eine feste Verheißung. Schmeiß das rein in dein Herzen. Lass es warm werden, dass die kalte, dass diese Verzweiflung, dass ich wieder gesündigt habe, vielleicht hält das Gott gegen mich, beklagt es gegen mich. Er vergibt dir alle deine Sünden. Zweite Verheißung, es geht hier um die Beziehung. Gott nicht nur als Richter, sondern als Vater. Ich werde dir ein Vater sein. Wenn du Jesus kennst aus deinem Herrn, hast du das Recht bekommen, Gottes Kind zu werden. Jeder, der an seinem Namen glaubt. Gott ist dein Vater. Nicht nur ein versöhnter Richter, sondern er ist dein Vater. Und dass du ihm folgst, dass du ihm gehorchst, dass du seine Stimme hörst und er sorgt für dich, weil ein guter Vater macht das, selbstverständlich. Stimmt das für dich? Ist Gott dein Vater? Betrachtest du ihn als deinen persönlichen Vater? Oder als ein Vater irgendwo? Oder nur Gott im Himmel, der Herrgott? Kannst du ihm sagen, unser Vater, der du bist in den Himmel? Wenn du Jesus kennst, hast du das Recht, das so zu sagen. Und jetzt kommen wir so das Thema Treue Gottes. Und eigentlich könnte man sagen, das so hätten wir erst machen sollen, wenn wir mit den Verheißungen reden, weil wir sagen, okay, wir haben Verheißungen, aber stimmen die? Ist das Herz Gottes gefragt? Wie ist Gott? Also hat er Verheißungen nur allgemein gegeben und vielleicht bekommst du die, vielleicht doch nicht? Wie ist Gott drauf, wenn es seine Verheißungen geht? Wenn wir von Treue, wir kommen zu diesem Verse gleich, aber von Treue reden in unserer Gesellschaft, in unserem Sprachgebrauch hat es verschiedene Bedeutungen. Also Treue hat mit Beziehungen oft zu tun. Ich habe das hier untergeladen vom Internet. Man sagt oft, jemand sei treu zu seinem Partner, zu seinem Ehefrau, ein treuer Ehemann. Das bedeutet, die Person in der Beziehung loyal und nicht betrügt. Freundschaften, ein treuer Freund. Sein Freund treu bedeutet, dass dieser Freund immer für einen da ist und Unterstützung bietet. Treuer Freund. Nicht nur launisch, mal so, sondern treu ist. Man wird das Wort benutzen in Gesellschaft, jemand, der eine Marke gern hat. Okay? Jemand, der ist treu zu BMW. Ja? Treue Marke. Okay? Manchmal sagt man, dass man treu zu einer bestimmten Marke ist. Okay? Das ist, Samsung ist das Beste. iPhone muss der einzige sein. Alle anderen sind Schrott. Okay? Das ist dann treu zu der Marke. Okay? Man hat nur diese Marke. Wird das so benutzt. Zusätzlich wird das Wort manchmal als humorvoll oder ironisch verwendet. Wenn man sagt, jemand hat einen treuen Begleiter. Genau. Oder ich bin treu zu meinem Lieblingspizza. Was auch immer. Man wird das so salopp benutzen. Aber treu im biblischen Sinn hat mehr Bedeutung als das. Treu, das Wort, kommt von das Wort Amen, das hebräische Wort. Wenn wir sagen Amen, ist das Wort das soll sein. Okay, etwas soll geschehen. Das Wort ist eigentlich, das Grundwort ist das Wort zu sein. Okay. Und hat dann in Hebräisch, ist ein festen Begriff, das Wort für Wahrheit. Das ist eigentlich ähnlich in Deutsch. Wahrheit ist, was wahr ist. Okay. Ich denke, das hat schon eine Verbindung. Also ich habe nicht in Etymologie sicher geschaut, aber ich vermute mal, das hat etwas miteinander zu tun. Wahrheit mit H hat was mit wahr ist ohne H. Okay. Und das ist die was die Realität entspricht, ist Wahrheit. Was wahr ist. Und das ist das Wort Treue in Hebräisch. Das heißt, was treu ist, hat mit Wahrheit zu tun. Man kann die nicht trennen. Wir denken an Treue aus ein gutes Gefühl, ergibt also ein nette, na. No. Aber wir sprechen hier von etwas, was die Wahrheit entspricht, ist Treue. Ein paar Beispiele, Psalm 43, Vers 3b, sende dein Licht und deine Wahrheit, das ist unser Wort. Sie sollen mich leiten. Gott ist Wahrheit, in ihm ist Wahrheit. 5. Mose 32, Vers 4, der Fels, Gott, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind gerecht, sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade. Ist er. Andere Verse, Sprüche 27, Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Treue ist nicht nur ein schönes, gutes Gefühl, sondern er ist treu. Er sagt die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit zu hören. Manchmal tut es weh. Gell? Treu sind die Schläge eines Freundes. Genau. Und das Wort ist auch benutzt, zum Beispiel in 2. Mose 17, aus Mose. Da stand, und es gab da Krieg unten, und da war die Israeliten gegen, glaube ich, die Ammoniter oder Amoriter, und die kommen gegeneinander, und seine Hände waren hoch, und wenn die Hände hochgehalten wurden, dann ist der Krieg, haben die Israeliten gewonnen, und wenn die Hände unten gegangen sind, haben die verloren. Und so sind Aaron und Hur gekommen und haben seine Hände hochgehalten. Und dann sagt die Bibel, so blieben seine Hände fest bis zu Sonnenuntergang. Das ist unser Wort. Sie blieben treu, sie blieben fest bis zum Sonnenuntergang. Sie waren nicht so, oh, okay, oh, ich muss da, okay, sondern er blieb so fest bis zum Abend und haben sie gewonnen, den Krieg. Das heißt, Gott ist unveränderbar, er bleibt unverwandelt, er ist treu. Psalm 105, Vers 5, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Er bleibt gleich, er wird nicht müde, wenn der nächste Geschlecht, ach, schon wieder machen sie das, dann dieses Mal, ach, die Backe bekommen sie. Nein, er ist Gott, er bleibt treu von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist Gott. Es hat mit Gottes Wort zu tun, Psalm 113, Vers 19, Vers 30. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Das heißt, den Weg der Schrift, der Weg der Worte Gottes, weil er treu ist. Und Psalm 119, Vers 86, alle deine Gebote sind Treue. Das heißt, Gottes Verheißungen sind zuverlässig, weil Gott treu ist. Und das sollen wir nicht einfach so, ja, so ist es, sondern wirklich, lass es wirklich festbleiben und in deinem Herzen rein sichern. Alles, was Gott sagt, stimmt, weil er treu ist, weil er wahr ist, weil er Wahrheit ist. Ein paar einfache Gedanken dazu heute Morgen. Das erste, Gott kann nicht lügen. Es ist nicht nur, Gott ist wie ein treuer Freund, macht das nicht. Er kann nicht lügen. Es sind seine Eigenschaften, dass er nicht lügt. Das ist feste Bibelworte da. Titus 1, Vers 2. In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Wenn Gott was sagt, es ist nicht nur, dass er will das halten, er muss das halten. Sein Name steht auf dem Spiel. Gott kann nicht lügen. Die Verheißung hier des ewigen Lebens kommt von dem treuen Gott, der nicht lügen kann. Und wenn er sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben, es ist nicht nur ein schönes Wort, dass die Menschen ein gutes Gefühl haben, durch das Leben durchkommen, sondern er hat versprochen. Er hat es schon gegeben. Ewiges Leben, jeder, der an deinem Namen glaubt, der seine Schafe ist. So fest sind seine Worte. 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Also, wir stellen fest, Menschen lügen. Selbst wenn sie sagen, nach dem Gottesdienst kriegst du auf der Schule. Vielleicht wird es noch nicht klappen. Vielleicht werde ich vergessen, vielleicht werden sie vergessen. Vielleicht wird jemand anders schon das Apfelschorle holen. Vielleicht, wenn sie es aufmachen, merken, es ist schon abgelaufen. Okay? Je nachdem. Es kann passieren, weil ich ein Mensch bin, ich lüge. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Noch der Sohn ist eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrecht erhalten, er wird das halten, weil er kein Mensch ist. Liebe Geschwister, wir müssen feststellen, wir machen Gott oft zu einem Menschen. Und unbewusst. Wir sagen, nein, ist kein Mensch. Aber wir machen es wie ein Menschen, weil wir auf Menschen so daran gewöhnt sind. So ist Gott. Er ist nicht ein Mensch. Was er sagt, hält er ein. Er kann nicht anders. Hebräer 6, Vers 17, Vers 20, er sagte, von einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten. Es ist unmöglich für ihn zu lügen, das findest du in Hebräer 6, Vers 17 bis 19. So, Gott kann nicht lügen. Zweitens, Gott bleibt treu, wenn wir Menschen untreu sind. Wir kommen zu unserer Stelle in Klagelieder gleich. Gott bleibt treu, wenn wir Menschen untreu sind. Die Wahrhaftigkeit, habe es so anders hier gepackt, die Wahrhaftigkeit dieser Verheißungen liegt in der Treue unseres Herrn, nicht in der Standhaftigkeit deines oder meines Herzens. Wir machen es oft so, okay, ja gut, wenn ich treu bin, dann ist es so. Aber die Wahrhaftigkeit liegt in seiner Treue, nicht in meiner Standhaftigkeit. Das machen wir eher andersrum. 2. Timotheus 2, 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht. Und wenn du ihm gehörst, aus deinem Herrn und Heiland, wenn du zu ihm gekommen bist, und alle deine Sünde und Durcheinander, so sind wir alle, wir sind alle ein großes Durcheinander. Und wir kommen zu ihm mit unserem Schrott, mit unserer Sünde, unserer Schuld, und er gibt uns Vergebung. Er macht uns seine Kinder durch das Blut Jesu Christi, was er am Kreuz, was Jesus für uns gemacht hat. Haben wir diese Verheißungen. Er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. So kommen wir jetzt zu Klagelieder, wollen wir aufschlagen. Keine Sorgen, wir werden nicht diese ganze Stelle auslegen. Die Zeit haben wir nicht. Es ist eher thematische Predigten mit den Verheißungen Gottes. Aber hier sind wir schon ein Dreh- und Angelpunkt. Und in dieser Stelle ist ein sehr buntes Beispiel für uns, was das betrifft. Klagelieder 3 kommt nach Jeremia, wenn du das schwer findest. Klagelieder ist ein ganz interessantes Buch und es hat auch aramäische Teile drin, was höchstwahrscheinlich zeigt, wie er so durcheinander war. Das fängt er an, so nicht hebräisch, sondern aramäisch zu sprechen. Es gibt dann aramäische Teile hier in dem Buch. Und er ist in ganz schlimmer Not. Also diesen Verse, die er zum Schluss sagt, kennen wir. Ja, die Gnadenweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Wir kennen diese Stelle. Wir erwähnen das. Aber in dem Zusammenhang, liebe Geschwister, hat es so viel mehr Wert für uns. Wir müssen diesen Kontext verstehen. Kontext ist Jeremia, der ein Prophet zu dem Volk Gottes gekommen ist. Und wir müssen verstehen, dass Gott viele Verheißungen Israel gegeben hat. Weil es geht hier um die Treue Gottes, das heißt, es geht um Wahrheiten, es geht um Verträge, es geht um Verheißungen. Und die Bibel ist voll mit den Bundverheißungen, die Gott gegeben hat. Das ganze Alte Testament ist das Hauptthema Gottes Bundliebe zu seinem Volk. Dann seine Verheißungen, wo er treu geblieben ist, wo sie untreu waren. Nur einige hier, Gottes Verheißungen in Israel sind sehr detailliert. Gott gibt nicht nur grobe Verheißungen, sondern er hat detailliert Dinge gesagt. Nur einigen als Beispiele. 1. Mose 17, das dritte Mal, dass er den Bund mit Abraham ausgesprochen hat. Er sagte, als Abraham als Stellvertreter für das Volk Israel, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir, nicht nur aber Abraham, sondern deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihren Gott sein. Nicht ihnen, sondern werde ihnen Gott sein. Also das ist der Bund, den er mit Israel gemacht hat. 5. Mose 30, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen, wenn sie Buße tun. Er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hatte. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr dein Gott dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr dein Gott wird dich in das Land bringen, was deine Väter in Besitz genommen haben, du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter. So ist noch nicht so ganz in Erfüllung, nur teilweise. Jesaja 54, Vers 10, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Das ist nicht geschehen. Aber meine Gnade wird nicht von dir, sprich zu Israel, meine Gnade wird nicht von dir weichen, und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir verstehen das in Bezug auf das Neue Testament. Aber diese Worte wurden im Alten Testament gesagt zu seinem Volk Israel. Das ist wichtig für diesen Zusammenhang in Klagelieder. Die Anwendung aber kommt zu uns, keine Sorge. Jeremia 17, Vers 25, Ende dem Vers. Und diese Stadt Jerusalem wird ewig bewohnt werden. Das ist noch nicht geschehen. Also wir sprechen hier von klaren Verheißungen. Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum. Das kommt nächstes, Entschuldigung. Das sind Klagelieder. Also das ist der Kontext, diese Verheißungen, die Wahrheiten, die Treue entspricht. Okay? Gott ist treu. Und Jeremia spricht das aus in diesem Kontext. Die Treue des Herrn ist groß. Sein Erbarmen hört nicht auf. Aber Israel ist mit diesen Verheißungen, sie haben sie nicht ernst genommen. Sie sind von Gott abgewichen. Deswegen gibt es dieses ganze Buch. Es heißt Klagelieder, weil sie von Gott abgewichen sind. Und jetzt kommt die Klage. Und da habe ich einiges hier aufgelistet. Klagelieder 3, Vers 42. Schau in deine Bibel. Siehst du die Vers 42? Wir haben, sagt Jeremia, das Volk Israel, wir haben die Treue, die Wahrhaftigkeit, die diesem Treue Gott gegenüber gebrochen. Sie waren untreu, sie waren treulos. Sie haben Ehebruch begangen gegenüber Gott. Jeremia 3, Vers 6b, sie ging auf jeden hohen Berg und unter jedem grünen Baum und hurte dort. Das ist dann eine Ehefrau, Israels Ehefrau, haben gehört und haben Gott, sind Gott nicht treu geblieben, wie eine ehebrecherische Frau. Jeremia 3, Vers 20, fürwahr, wie eine Frau ihre Gefährten treulos verlässt, so habt ihr treulos an mir gehandelt. Gott sagt das Israel, Haus Israel. Ihr seid treu, haben mir treulos gehandelt, spricht er, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Wieder in Vers 42, sie waren widerspenstig, rebellisch gegen Gott, seinem Gesetz. Jeremia 5, Vers 23, dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen. Kennst du das, wenn du in der Arbeit, Kinder, und du sagst was und du siehst es in den Augen sofort? Okay. Das passiert in jedes Verhältnis, nicht nur Kinder, sondern Erwachsene auch, oder? Also unser Herz kann wirklich, ja, gegenüber Gottes Wort. Wir hören das Wort Gottes, ein Befehl, so ist es. Und du siehst es, jemand nicht bereit ist, das zu hören. Okay? So eine wie Muskeln sich spannen auf einmal. Okay? Es ist widerspenstig, weil jemand uns aufgefordert hat, was zu tun, was wir nicht gut fanden. Wir haben mit unserem Willen gesagt, nein. Sie waren Heuchler. Jeremia 7, Vers 9. Wie stehlen, morden, Ehebruch treiben, falsch führen, den Baal-Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, um all diese Gräuel weiter zu üben. Dann kommt ihr und tretet vor meinem Angesicht in diesem Haus. Sie kamen in den Tempel, als ob sie alles gut, alles okay war, über den meinen Namen ausgerufen ist und sagt, wir sind errettet, obwohl sie so in Sünde lebten. Okay? Wir können zu Hause alles Mögliche machen, geheim machen und dann in die Gemeinde kommen, ganz und schick verkleiden, anziehen, ganz schön lächeln, fromm werden, okay? Aber hinter einer Maske ist alles durcheinander. Wir leben völlig gegen Gottes Wort. So war Israel. Wir kamen in den Tempel, schick, als ob alles gut war. Wir befinden uns dort, ne? Oder? Wir sagen, ja, Israel. Okay. So ist es für uns. Okay? Also, sie haben falschen Propheten gefolgt. Und er sagt in Klagelieder 4, Vers 6, die Schuld der Tochter meines Volkes war größer als die Sünde Sodoms. Sodom und Gomorra kennen wir, ne? Was ist denen passiert? Feuer und Schwefel aus dem Himmel, weg vom Tisch, okay? Absolut weg. Sie haben bis jetzt nicht festgestellt, wo Sodom und Gomorra sind, obwohl sie vermuten, sie haben Tonflecken gefunden, die so hart verbrannt sind, dass nur eine Kernkraftexplosion das machen könnte. Und jemand hat in diesem Ort, was auch dem geografischen Hinweise passt, ist, wo er vermutet, Sodom oder Gomorra gestanden ist. Das ist alles, was geblieben ist von der Stadt. Aber Gott sagt, die Schuld der Tochter meines Volkes war größer als die Sünde Sodoms. Mit den gleichgeschlechtlichen Beziehungen alles Perversität, die sie dort getrieben hatten. Gut, das ist die Sünde. Aber wo ist Gott? Was hat das mit Treue zu tun? Drittens, Gott bleibt treu, wenn wir Menschen untreu sind. Das ist in dem Zusammenhang. Die Menschen waren untreu. Gottes Treue ist aber groß gegenüber seinem Volk. Gott bleibt auch treu, auch wenn alle menschliche Hoffnung verloren ist. Aber wenn wir gesündigt haben, wir haben die Größe unserer Sünde vor Augen. Gott macht das mal das ganz schwarz hier von dem Volk Israel. Und auch die Konsequenzen dann sind auch so. Man denkt manchmal, okay, Gott kann Sünde vergeben zwar, aber schau diese Konsequenzen, die passieren. Es ist unmöglich, dass es besser sein kann. Es ist vorbei. Die Konsequenzen sind verheerend. Er sagte, es gab, kommt Tage, Jeremia 19, gleicher Prophet, in Jeremia 19, Vers 6, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, dass dieser Ort nicht mehr Tophet noch Tal ben Himnon genannt werden wird, sondern Tal des Schlachtens. So ist es passiert. Das Land wurde verödet. Schau in Kapitel Klagelieder 1, Vers 4. Die Wege, dass Zion trauern, weil niemand zu Fest kommt. Sie haben Kirchweih gehabt, keine sind gekommen. Keine konnte kommen. Es ist keine Kirchweih mehr. Also wie, wie gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Kirchweih in 1946. Also sicher in Nürnberg nicht. Ein paar Jahre lang. Okay, die Welt kennt, also in Europa kennt man solche schlimme Zeiten. Ich kann sagen, in New York City gab es in den Wochen, Monate nach September, 11. September, gab es keine großen Feiern und Feste. So war es im Israel. Sie wurden versklavt, Vers 3. Sie waren wie schweren Sklaven. Judah ist weggezogen aus Elend und aus schweren Sklavendienst. Eine andere Stelle in Kapitel 5, Vers 13. Junge Männer müssen die Handmühle tragen und Knaben stürzen unter der Holzlast zu Boden. Alle Freude und Musik ist verschwunden. Kapitel 5, Vers 15. Kein schöner, lauter, fröhliche Musik, keine schönen Unterhaltungen. Das Leben war eintönig. Nicht schönes, nicht schönen Abende, schöne Wochenende, Zeiten im Ausflüge machen, sondern man musste einfach überleben. Was Menschen in Nahosten momentan auch erleben. Psychisch sind sie krank. Kapitel 5, Vers 15. Deswegen ist unser Herz krank geworden. Wegen dieser Dinge sind unsere Augen verdunkelt. Hast du jemanden gesehen, der depressiv ist? Wie die Augen verdunkelt sind. So sind auch die Konsequenzen, also nicht, dass jeder depressiv ist, in Sünde lebt. Das meine ich nicht, okay? Aber das ist auch manchmal, wenn jemand sündhafte Gewohnheiten lebt, dann kommt auch solche Konsequenzen. Die Augen sind verdunkelt. Man sieht nicht ein Funk im Augen, eine Hoffnung. Wie tot. Psychisch krank, würden wir sagen. Akute Hungersnot, liebevolle, also so schlimm war der Hungersnot, dass sie nichts zu essen hatten. Sie haben Taubenkot verkauft für großes Geld. Oder ein Pferdekopf. Das konntest du gar nicht bezahlen. Und so schlimm ist es geworden, dass liebevolle Mütter, sagt Kapitel 2, Vers 20, sind in ihrer Verzweiflung zu Kannibalismus ihre eigenen Kindern gebracht. Das ist das Volk Israel. Gottes Volk. Die Verheißungen bekommen hatten. Wehklagen ohne Ende. Es ist neulich etwas plastisch geworden am 7.10. in dem ein Jahr Jubiläum von dem nicht Jubiläum, aber von dem Anschlag. Als sie in dem Moment gekommen sind, wo der Anschlag angefangen ist, kam so ein Geschrei von einer Frau. Sie denkt an ihr Kind, die einfach weg ist. So ist in diesem leidensvollen Welt, wo Sünde versklavt hat. Es ist sehr herzzerreißend. Wehklagen, unbeantwortete Gebete. Er ummauerte mich. Ich konnte gar nicht beten. Gott hört nicht. Es ist so wie bronzene, ich bin in so in bronzene Ketten. Auch wenn ich schrie, um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Und manchmal kommen Zeiten, wo denkt, Gott hört mein Gebet nicht. Und vielleicht ist es, weil wir gesündigt haben oder weil wir das erleben, wie Jeremia das erlebte von seinem Volk, ihre Sünde. Und auch Gläubigen werden hier von dem Gericht betroffen. Jeremia leidet darunter. Es gibt Gläubigen, wiedergeborene Christen, messianische Juden, Christen und in Lebanon, die auch darunter leiden, momentan. Da haben sie nichts dafür, aber sie leiden mit. Ist die Frage, in solcher Not, was machen wir? Und das sagt Klagelieder 3, dass Gott bleibt treu, wenn wir Menschen untreu sind. Gott bleibt treu, auch wenn alle menschliche Hoffnung verloren ist. Gott bleibt treu in der Ewigkeit. Er sagte, ja, die Gnadenweise des Herrn sind nicht zu Ende. Du denkst, Gott hat es ausgeschöpft. Es gibt nicht mehr Gnade. Nein, es kommt nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Gott bleibt treu in der Ewigkeit. Gottes Treue kommt nicht zu Ende, auch wenn sein Volk alle Gewissheit verloren haben und auch wenn sie so weit von ihm abgewichen sind. Seine Treue war für sein Volk immer noch. Eine Frage: Hat das Volk Israel, wenn wir alles, was beschrieben hatte von ihrer Sünde, haben sie das verdient? Haben sie diese Weisungen und den Segen verdient? Nein. Sie sollten gerichtet werden. Sie sollten abgeschafft werden. Aber Gottes Verheißungen bleiben. Sie sind nicht zu Ende. Warum bleiben wir? Ich versuche mal wirklich in dem Kontext erst zu bleiben, Geschwister. Weil wir nehmen das schnell rüber. Oh ja, okay, für uns, ja klar. Ja. Aber in dem Zusammenhang, in dem Kontext, hat es auch gestimmt. Gottes ewigen Bündnisse bleiben. Deswegen gibt es noch ein Volk Israel überhaupt. Ein Atheist hat gesagt, das größte Beweis, dass es einen Gott gibt, ist es, dass es das Volk Israel gibt heute. Das ist ein Wunder, es soll nicht sein. Und sie haben als Volk den Messias und Gott noch abgelehnt. Aber Gottes Bund bleibt. Die Gnadenweise des Herrn sind nicht zu Ende. Jeremia hat das seinem Volk gesagt. Seine Barmen hört nicht auf. Ich möchte dich fragen, denkst du, dass du Gottes Erbarmen ausschöpfen kannst? Kannst du so schlimm sündigen, dass Gott sagt, okay, das reicht, das war's. Wir denken manchmal so. Gottes Gnade kommt nicht zu Ende. Wir müssen uns Gottes Treue in Gedächtnis rufen. Der Prophet kriegt jetzt wieder Hoffnung. Also wenn du das anschaust, du denkst, okay, das ist der Ende kommt. Israel hat keine Hoffnung mehr. Jeremia sagt, doch, er hat alle Hoffnung verloren, aber er muss sich an Gottes Treue denken. Unsere Umstände werden normalerweise uns keine echte Hoffnung geben. Unsere eigenen Herzen, wenn du reinschaust, wird dir keine Hoffnung geben, dass alles gut sein wird. Du musst daran denken, was Gottes Verheißungen sind, seine Treue. Und das macht hier der Prophet Jeremia. Alles sieht schlecht aus. Wir haben Gottes Gnade gar nicht verdient. Aber die Gnadenweise des Herrn, die Treue Gottes muss er hochbringen in deinem Gedanken. Er sagt es so. Doch dies, Vers 21, dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Wir müssen das Wort hier zurückbringen, ist das Wort zurückrufen, hochrufen. Es wird benutzt für zurückkehren, wie Mose in den Arche und der Taube keinen Ruheplatz gefunden hat, kehrte zurück zu der Arche. Okay? Wir müssen diesem Treue Gottes wird aus den Augen verloren, wie ein Taube weggeflogen. Okay? Aber wir können in unserem Herzen das wieder zurückbringen, die Verheißungen Gottes und die daran festhalten. Das hat Jeremia hier bewusst gemacht in seiner Hoffnungslosigkeit. Machen wir das? Wie macht man das? Die Treue Gottes zurückholen. Dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. In unserer Hoffnungslosigkeit, wenn die Sünde so groß vor unseren Augen ist, wir haben schlimm gesündigt, und die Konsequenzen kommen wie eine Welle, wie ein Tsunami, und wir denken, okay, jetzt ist aus. Wir haben eine Möglichkeit, die Verheißungen Gottes zurückzurufen. Du bist nicht treu. Du bist ein Mensch, der lügt. Okay? Gott ist aber treu. Und du musst das hochrufen und sagen, okay, ich habe gesündigt. Und das Volk musste das auch machen damals. Sie werden es auch wieder irgendwann machen. Dass sie zugeben, dass sie so schlimm gesündigt haben. Dass sie das einräumen und bekennen. Und die Treue Gottes ist die ganze Zeit gleich geblieben. Mit aufgestreckten Armen. Worauf denkt er, wenn er das zurückruft? Erstmals denkt er das folgende zwei Wahrheiten. Gott, welche Gedanken soll ich mich ins Gedächtnis bringen, wenn ich so hoffnungslos bin? Erstens, ganz einfach, Gott denkt an mich. In Vers 19 und 20 denkt er, dass Gott nicht an ihm denkt. An mein Elend, an meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Okay? Also Gott denkt nicht an mich. Aber Gott denkt doch an uns. Er hat uns nicht vergessen. Das ist ein Trugschluss, zu dem wir kommen, wenn wir in Sünde leben, wenn wir weg vom Herrn sind oder vielleicht in Not kommen, die wir nicht verdient haben. Psalm 42, Vers 10 sagt, sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wir denken, Gott hat mich vergessen. Aber hier ist die Wahrheit. Gott denkt an mich. Er hat mich nicht vergessen. Wenn er sein Volk nicht vergessen hat, schau, wie schlimm sie sind. Wie schlimm ist deine Sünde? Ist auch so schlimm. Gott denkt an dich. Psalm 13, Vers 2. Bis wann, Herr, wirst du mich vergessen? Immer da? Bis wann wirst du dein Angesicht vor mir verbergen? Und der herzzerreißende Geschichte von Hagar, der dem Markt von Sarah war, sie dann in ihrer Zweiflung dann der Markt gegeben hat, dass sie ein Kind bekommen, Ismael, und dann als Sarah ein Kind, als sie Ismael geboren ist, hat dann Sarah sie missbraucht und ist sie geflohen. Und sie hat ihr Kind dann unter einem Baum gesteckt in der Wüste. Sie wollte nicht sehen, wie er stirbt. Ist weggegangen in Bitterkeit und sagt, okay, jetzt ist aus. Und ein Engel hat Ismael und Hagar gerettet. Und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich in deiner Not und deiner Sünde. Es ist nicht ein blauen Fleck, ein weißen Fleck auf dich, dass er dich wegmacht. Er hat andere wichtige Sachen. Er denkt an mich. Matthew Henry sagte auch, wenn Gott außer Sichtweise ist, sind wir nie außer seiner Sichtweite. Auch wenn Gott außer Sichtweite ist, sind wir nie außer Sichtweite. von ihm. Vielleicht besser übersetzt. Nie. Wie unaussprechlich und wunderbar, das kommt später, Entschuldigung. Gott zweitens erbarmt sich um mich. Der erste Gedanke, Gott denkt an mich. Zweitens, Gott erbarmt sich um mich. In Vers 22. Ja, die Gnadenweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist genug. Jeden Morgen ist es neu. Vielleicht, wenn wir in Not kommen, wir denken, okay, Gott hat seine Gnade ausgeschöpft. Jetzt ist es zu Ende. Aber manchmal haben wir einen ganz schlimmen Tag. Okay? Hast du das mal gehabt? Ganz schlimmen Tag. Es muss nicht sein, dass es so wie Jeremia erlebt habe. Es kann wirklich in der Arbeit oder zu Hause, keine Ahnung, ist alles. Aber heute gibt Gott genug Gnade für den Tag. Morgen ist ein ganz neuer Tag. Er sagt, es ist jeden Morgen neu. Manchmal ist das guten Rat zu sagen, hey, heute war schlimm, okay, aber morgen ist ein neuer Tag. Gott gibt Gnade für morgen. Okay? Kommt zu einer anderen Sichtweise, neue Gnade. Es wird nicht immer so bleiben. Das ist diesem Trugschluss. Es bleibt so, wie es ist. Und dann ist Hoffnung weg. Nein, es ist jeden Morgen neu. Jesus sagt in Matthäus 6, 34, so seid nun nicht besorgt über den morgigen Tag. Wir machen uns Sorgen über den nächsten Tag, ne? Oh, nächsten Morgen, nächste Woche, wie werde ich das schaffen? Nein, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist Jesus' Rat für uns. Und keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Es wird immer genug Erbarmen für den Tag. Und Gottes Treue ist groß. Warum ist Gott so treu? Und das ist, wo im Neuen Testament haben wir das klar, in klarem, hellen Licht zu sehen. Und zwar in Jesus Christus. Warum denkt Gott an dich? Nicht, weil du es verdient hast, nicht, weil du so liebevoll bist. Nein, du bist ein Sünder, der gegen ihn rebelliert hat. Die einzige Gedanke, die du und ich verdient haben, ist seinen Zorn. Aber Jesus kam, um deine Verlassenheit zu erleben. Du solltest von Gott verlassen sein. Gott hat Jesus verlassen für dich, damit er all diese Verheißungen erfüllen konnte. Die Verheißung, er vergibt alle unsere Sünde, ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Er gibt uns das Recht, Kinder Gottes zu werden, weil er gestorben ist an unserer Stelle. Und wenn wir mitgekreuzigt mit ihm sind, sind wir auch gestorben und wiedergeboren zu einem neuen Leben. Wir sind seine Kinder. Wir gehören ihm. Er hat uns erlöst durch sein Blut. Wir bekommen ewiges Leben. Weil er den Tod erlebt haben, gibt er uns ewiges Leben. Wir müssen verstehen, diese Verheißungen kommen mit dem Preis des Blutes Jesu. Und John Newton sagt es am besten. Wie unaussprechlich wunderbar ist es zu wissen, dass alle unsere Sorgen von den Händen getragen sind, die für uns geblutet haben. Unsere Sorgen von den Händen getragen sind, die für uns geblutet haben. Von diesen Hände, die geblutet haben, kommen alle die Verheißungen. Alle Verheißungen sind in Jesus zu finden. Die Zeit ist zu Ende. Aber es ist die Frage, wenn du Jesus aufgenommen hast, wirst du dich immer darüber freuen können, mit ihm zu sein und mit ihm zu erscheinen, deine Verheißungen zu haben. Aber wenn du Jesus nicht aufgenommen hast, dann bist du auf der falschen Seite noch. Und du bekommst nicht seine Erlösung und seine Rettung, sondern du kriegst sein Gericht. Nicht die Verheißungen, zum ewigen Leben, zu diesen Verheißungen, zu dem ewigen Verdammnis. Psalm 96 sagt von dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten, er wird die Welt richten und Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Geschwister, wir werden Gott erleben in seiner Wahrheit, entweder als unser Herrn und Heiland und Vater oder als ein Richter. Offenbarung sagt, er heißt Treue und Wahrhaftigkeit. Und wenn du auf der falschen Seite bist, dann bekommst du nur Gericht. Wahrhaftig. Aber du hast mit einem Gott zu tun, der sich um dich erbarmen will. Wenn du an ihm glaubst, wenn du ihm annimmst, wenn du zugibst, dass du gesündigt hast, dass du Hurerei getrieben hast gegen ihn, dass du untreu warst, widerspenstig warst. Er gibt gerne und in Überfluss seine Gnade und sein Erbarmen. Seine Treue ist groß, wenn wir das annehmen. Die Gnadenweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Wenn du Jesus kennst, denkst du, dass du Gottes Erbarmen ausgeschöpft hast? Denkst du, oh, schon wieder komme ich zu Gott mit meiner Sünde. Aber dieses Mal wird er das nicht vergeben. Hey. Es kommt nicht zu Ende. Wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? 7-mal? Nein, 70-mal 7. Und so ist Gott mit dir. Ziehst du dich zurück, weil du denkst, naja, kann nicht dieses Mal. Ich muss selber das ausdenken und klarkommen. Oder kommst du wieder zu dem Herrn mit deiner Sünde, um Vergebung zu erleben? Diese Verheißungen sind für dich. Gott ist ein treuer Gott. Diese Verheißungen sind für dich, wenn du bereit bist, das anzunehmen, was er sagt über deine Sünde. Und das Kreuz, was Jesus, wo er alles am Kreuz für dich getan hat. Und seine Erbarmen ist für dich bereit. Komm zu ihm mit seiner Sünde. Wenn du Jesus kennst, bekenne die Schuld wieder. Wenn du Jesus nicht kennst, beug die Knie vor dem wahrhaftigen und treuen Richter, dass er dein Vater sein wird. Dass er dein Hirte sein wird, dein Erlöser, dass du mit ihm kommst, statt unter seinem Gericht kommst. Wir beten. O Herr, du bist so treu, wenn wir untreu sind. Herr, lass das dein Geist jeden unseres Herzens das klar macht. Dass du treu bist. Dass wir aufhören werden zu versuchen, ja, in unserem eigenen Macht, eigenen Kraft treu zu werden. Sondern von dir erleben, das erleben. Und dass wir in deiner Treue leben. O Herr, lass uns das lernen. Amen.